Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Verehrte Hörerfreunde, unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können sich unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch stets über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 24. Januar 2021, gleich dem 4. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel »Die wichtigsten Ereignisse beim Kooperationsrat des Persischen Golfes im Jahr 2021«. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran lehnt Freilassung von US-Gefangenen als Voraussetzung für Aufhebung der Sanktionen ab. Iran-US-Drohnen töteten unter dem Vorwand des Krieges gegen den Terror Zehntausende Zivilisten. 3000 Amerikaner unterschreiben Petition und fordern Ende der ethnischen Säuberung Israels. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran lehnte Freilassung von US-Gefangenen als Voraussetzung für Aufhebung der Sanktionen ab. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, Iran habe nie Vorbedingungen für Gespräche zwischen Vertretern der Islamischen Republik und den verbleibenden Mitgliedern des Atomabkommens von 2015 über die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Teheran akzeptiert. Der US-Sondergesandte für Iran, Robert Malley, sagte kürzlich, dass Washington wahrscheinlich kein Abkommen mit Iran schließen werde, wenn Teheran die in der Islamischen Republik festgehaltenen US-Gefangenen nicht freilasse. Die Islamische Republik Iran hat seit Beginn der Gespräche in Wien keine Vorbedingungen akzeptiert. Solche Aussagen sind nur für das heimische Publikum und den Mediengebrauch bestimmt, sagte Said Khatibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran als Antwort auf die Äußerungen von Malley. Khatibzadeh wies auf die ernste Situation iranischer Bürger hin, die in Amerika als Geiseln gehalten werden und erklärte, dass Teheran das Problem bei mehreren Gelegenheiten entweder direkt oder indirekt mit den USA zur Sprache gebracht habe. Der Fall mit iranischen und US-Bürgern ist unterschiedlicher Natur, im Gegensatz zu unseren Bürgern, die in den Vereinigten Staaten unter dem falschen Vorwand der Umgehung der rechtswidrigen US-Sanktionen gegen die iranische Nation als Geiseln genommen werden, wurden die in Iran Inhaftierten von der Justiz und den zuständigen Gerichten ihrer Verbrechen für schuldig befunden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte ferner, dass sich alle Seiten der Wiener Gespräche einig seien, dass Washington garantieren müsse, das Atomabkommen nicht wieder zu verlassen. Iran, US-Drohnen töteten unter dem Vorwand des Krieges gegen den Terror Zehntausende Zivilisten. Irans hoher Menschenrechtsbeauftragter sagte, dass US-Drohnenangriffe in den letzten zwei Jahrzehnten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung nur Tod und Zerstörung verursacht Zehntausende von Zivilisten getötet und ihre Häuser zerstört haben. Qasem Gharib Abadi, der Generalsekretär des iranischen Hohen Rates für Menschenrechte, twitterte am späten Sonntag, dass die USA unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in den letzten 2 Jahrzehnten mindestens 14.000 Drohnenangriffe in 7 Ländern durchgeführt haben. Das Ergebnis: 48.000 Zivilisten getötet, Zehntausende Häuser in Stücke gerissen, fügte er hinzu. Die von Gharib Abadi getwitterten Zahlen stammen aus einem Brief, den Dutzende US-Kongressabgeordnete am Donnerstag an US-Präsident Joe Biden geschickt hatten, in dem sie um Überprüfung und Überarbeitung der bestehenden Antiterrorpolitik baten. Ohne systematische Reformen, die sich auf die Menschenrechte und das Völkerrecht konzentrieren, wird der Status quo weiterhin erhebliche menschliche und strategische Kosten verursachen und die Rechtsstaatlichkeit und das Ansehen der Vereinigten Staaten im Ausland beschädigen, heißt es in dem von 11 Senatoren und 39 Mitgliedern des Repräsentantenhauses unterzeichneten Schreiben. Der Brief enthüllte unter Berufung auf Drittquellen, dass im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte 48.000 Zivilisten in 7 Ländern durch die US-Drohnenangriffe getötet wurden. Die Unterzeichner räumten auch ein, dass alarmierenderweise die tatsächlichen Zahlen angesichts der Schwierigkeit einer umfassenden Berichterstattung und Washingtons ständiger Mindermeldung dieser Zahlen und der gemeldeten Weigerung, Todesberichte zu untersuchen, erheblich höher sein werden. 3.000 Amerikaner unterschreiben Petition und fordern Ende der ethnischen Säuberung Israels. Fast 3.000 Amerikaner haben eine Petition unterzeichnet, in der sie ein sofortiges Ende der ethnischen Säuberungen Israels gegen die palästinensischen Bürger in der Wüste Negev forderten. Die Steinwüste Negev, die fast die Hälfte des historischen Palästina ausmacht, ist seit dem 10. Januar Schauplatz wachsender Spannungen als Bagger und Bulldozer des sogenannten Jüdischen Nationalfonds, JNF. Damit begannen im Rahmen einer umstrittenen Aufforstung einige landwirtschaftliche Flächen der Beduinen dem Erdboden gleichzumachen. Der viel verurteilte Schritt löste große Protestkundgebungen aus, die auf brutales Vorgehen und Massenverhaftungen durch israelische Streitkräfte stießen. Um das Bewusstsein für die provokative Abrisskampagne des JNF in der Region zu schärfen und das Besatzungsregime zu zwingen, den Schritt zu stoppen, startete Code Pink, eine Frauenorganisation, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, eine Petitionskampagne und appellierte an US-Außenminister Antony Blinken, den JNF aufzufordern, ihre ethnischen Säuberungsaktivitäten und zerstörerischen Aktionen in der Negev-Region einzustellen. Seit 1948 pflanzt der Jüdische Nationalfonds Bäume, um Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Sie führen derzeit ein Aufforstungsprojekt im Negev auf Land durch, das von Beduinengemeinschaften landwirtschaftlich genutzt wird, heißt es in der Petition. Es lieferte auch einen kurzen Bericht darüber, wie der JNF 1901 gegründet wurde, um Land für jüdische Siedlungen in Palästina zu kaufen und zu erschließen. Der JNF spielte eine zentrale Rolle bei den Plänen Palästinenser, von ihrem Land zu vertreiben. Sie kartierten sorgfältig Topografie, Straßen, Land und Wasserquellen und erstellten ein Profil der gesamten palästinensischen Bevölkerung nach Alter, politischer Zugehörigkeit und Feindseligkeit gegenüber dem zionistischen Projekt. Diese als Village Files bekannten Dokumente wurden zu einem entscheidenden militärischen Werkzeug für jüdische Milizen, die 1948 Dörfer niederbrannten, Massaker verübten und rund 750.000 Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben und sie zu Flüchtlingen machten, so Code Pink weiter. Jemenitische Streitkräfte führen massive Raketen- und Drohnenangriffe gegen VAE und Saudi-Arabien. Die jemenitischen Streitkräfte haben massive Raketen- und Drohnenangriffe gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE und Saudi-Arabien gestartet. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte bestätigte die Angriffe und sagte, jemenitische Truppen hätten eine groß angelegte Operation namens Yemen Hurricane 2 gegen sensible Ziele tief in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien durchgeführt, wobei im Inland entwickelte ballistische Raketen und Kampfdrohnen eingesetzt wurden. Auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Sana'a am Montag erklärte Brigadegeneral Yahya Sari, dass jemenitische Truppen und ihre Verbündeten den Luftwaffenstützpunkt Al-Dafra, der etwa 32 Kilometer südlich von Abu Dhabi liegt, sowie andere ausgewiesene Militärstützpunkte und Standorte am Rande der emiratischen Hauptstadt mit einer Reihe ballistischer Raketen angegriffen hätten. Er sagte weiter, dass die jemenitischen Streitkräfte auch mehrere Kampfdrohnen eingesetzt hätten, um eine Reihe von Militärlagern in Saudi-Arabiens südlicher Region Najran zu treffen. Riad hat kürzlich seine Luftangriffe gegen verschiedene Regionen im Jemen verstärkt. Mindestens 90 Menschen wurden getötet, als ein saudischer Angriff am Freitag ein Haftzentrum in der nördlichen Provinz Sada traf und fast 2 Dutzend wurden am Dienstag bei einer Operation in der Hauptstadt Sana'a getötet. Am Freitagabend forderte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte ausländische Unternehmen auf, sich wegen einer Reihe von Vergeltungsschlägen gegen das Land am Persischen Golf aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückzuziehen. Er erklärte, die VAE würden unsicherer werden, solange ihre Herrscher ihre militärische Aggression gegen den Jemen fortsetzen. Ukraine freut sich über Erhalt von tonnenweise tödlichen Waffen aus den USA. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine tonnenweise tödliche Waffen zur Verfügung gestellt, um die Ex-Sowjetrepublik gegen eine vom Westen behauptete, bevorstehende russische Invasion aufzurüsten. Am Sonntag gab der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow bekannt, dass das Land im Rahmen der Militärhilfe in Höhe von insgesamt 200 Millionen US-Dollar, die Washington im Dezember genehmigt hatte, eine zweite Waffenlieferung von den Vereinigten Staaten erhalten habe. Der zweite Vogel in Kiew, mehr als 80 Tonnen Waffen zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten von unseren Freunden in den USA. Und das ist nicht das Ende, schrieb Reznikow auf Twitter. Die erste Lieferung enthielt etwa 90 Tonnen tödliche Sicherheitshilfe einschließlich Munition, die am Samstag die Ukraine erreichte. Washington und seine westlichen Verbündeten haben eine russische Militäraufstellung nahe der Grenze zur Ukraine als Vorwand angeführt, um Moskau vorzuwerfen, eine Invasion geplant zu haben. Moskau hat die Vorwürfe rundweg zurückgewiesen und erklärte, der Truppeneinsatz sei eine Reaktion auf die Osterweiterung der NATO und es stehe ihm frei, seine Streitkräfte innerhalb des eigenen Territoriums zu bewegen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 6 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es gibt offenbar Widersprüche tief im westlichen Establishment. Widerworte aus dem deutschen Militär durch den inzwischen zurückgetretenen Marineinspekteur Vizeadmiral Schönbach sind nur Symptom. US-Präsident Biden musste zugeben, dass er Mühe hat, die westlichen Verbündeten auf einer Linie gegen Russland zu halten. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte will der regierende Deep State einen Krieg anzetteln, der keine Sieger mehr kennt, dafür ungeheuerliche Menschenverluste überall. Darüber sprachen wir mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte. Heute, verehrte Damen und Herren, hören Sie den zweiten Teil unseres Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, es ist kein Geheimnis, dass der Westen und die damalige Sowjetunion Rivalen waren. Als der damalige Chef der Sowjetunion, nämlich Michail Gorbatschow, an die Macht kam und seine Glasnost-Politik verkündete, ging man davon aus, dass diese Rivalitäten zu Ende gehen. Wir haben auch dann eine Reihe von Vereinbarungen getroffen. Vielleicht eine der wichtigsten war damals Osterweiterung der NATO. Und jetzt sehen wir aber, das alles wird vom Westen rumgeschmissen. Was steckt hinter dieser Politik? Was will tatsächlich Westen gegenüber der Sowjetunion, Russland, verzeihen?
Ja, vollkommen richtig geschildert, den ganzen Hergang. Das sage ich ja immer, ein Schulkind guckt auf die Landkarte und sieht die Osterweiterung der NATO. Jahr um Jahr um Jahr gibt es diese Sprünge und neue NATO-Partner und Polen und Tschechien und so weiter und so weiter. Und jetzt eben auch dann die baltischen Staaten natürlich. Und jetzt sieht man, dass da die Ukraine noch fehlt, bis man dann tatsächlich, und natürlich Weißrussland, an der Grenze zu Russland steht mit den NATO-Truppen. Was vollkommen verrückt ist, wenn man da als Europäer zusieht, weil dann hält Washington nichts mehr ab von einem Krieg. Die Russen formulieren das auch ganz, ganz offen. Und was hier passiert ist, ist dies. Man hat mit Freuden gesehen, dass Gorbatschow sich zurückzog. Man hat ihm viele wortreiche Erklärungen gegeben. Gorbatschow hat sich die Erklärungen des Westens niemals in Vertragsform unterschreiben lassen. Das ist ein gewaltiger Fehler, sodass für den Rückzug der Sowjetunion aus ihren Warschauer Paktstaaten Russland praktisch nichts bekommen hat. Ganz eindeutig. Die Sowjetunion wurde aufgegeben, sie brach zusammen. Und für diesen Zusammenbruch hat Russland keinerlei Sicherheit bekommen. Es ist vollkommen klar, war auch schon vorher klar, dass Russland keinerlei aggressive Pläne in Europa hat. Null. Jedes Mal, wenn es also irgendwo um Georgien und Gesta-Republik und was auch immer zu Schwierigkeiten kam, waren es westliche Vorstöße, die dazu geführt haben, dass Russland eine sehr einfache, ein bisschen zynische, aber angemessene Politik gefahren hat, nämlich sich zu sagen so, der Westen dehnt sich nach Osten aus, vermindert die Sicherheit Russlands, wir schneiden uns von dem Gebietskuchen ein Stückchen ab. Und so passieren diese Gebietsteilungen bis hin allerdings in die Ukraine mit dem Donbass, nicht, den beiden Teilrepubliken Donetsk und Lugansk, die ich beide besucht habe vor jetzt 6 Jahren und habe damals noch mit dem Herrn Plotnitsky sprechen können. Sachatschenko lag gerade nach einem Attentat im Gefängnis, im Krankenhaus. Das sollte ich aber damals nicht sagen. Also das sind die Dinge, die wir hier sehen. Ein ständiger Drang nach Osten und ganz klar steht dahinter die typische amerikanische Politik, die auch gegenüber ihrem Land gilt. Wenn ein Land so wohlhabend ist an Bodenschätzen wie der Iran, wie Russland zum Beispiel, dann versucht Washington immer, die politische Kontrolle über dieses Land zu gewinnen. Immer, grundsätzlich. Das ist eine aggressive Politik. In den linken Kreisen spricht man dann von Imperialismus. Da steckt ja das Wort Imperium drin. Imperium ist gar nicht das Thema. Inzwischen ist Washington vollkommen egal, wie das Imperium aussieht, solange die Völker gehorchen. Und solange vor allen Dingen, ich hätte beinahe gesagt, der Rubel rollt, also praktisch Amerika die Verfügungsgewalt, wo die Rohstoffe hat und kann sich da Geld in die Tasche stecken. Und das versucht man auf allen möglichen Wegen, zum Beispiel auch mit einem Herrn Khodorkovsky, der dann Stunden vor dem Abschluss seines geplanten Ausverkaufs von russischen Energierohstoffquellen an amerikanische Firmen praktisch von der russischen Regierung gestoppt wird und dann in den Knast wandert dafür, bis er schließlich auswandern muss. Sozusagen eine Regierungsübernahme, eine Hoffnung des Westens. Das sind so die ganzen alten Schritte, die wir da haben. Und jetzt tatsächlich geht der Druck ganz automatisch immer weiter. Das ist ein Druck, der sich gegen den Frieden richtet, der im Prinzip wirtschaftlich ungerecht ist, der politisch aus nichts zu begründen ist. Das ist erstaunlich. Russland ist vollkommen unaggressiv. Und unter Putin hat es tatsächlich seine Verteidigungskräfte so weit gebracht, dass die USA nicht mehr ohne Schaden befürchten zu müssen angreifen können. Und wie Russland das gemacht hat, ist auch sehr interessant, nämlich praktisch den Europäern einen Schutzschirm angeboten gegen den eigenen Verbündeten. Das ging eben so weit, dass die russische Regierung unter Putin erklärt hat, dass sie tatsächlich einen Angriff von Europa aus nicht in ihrer Antwort auf Europa beschränken würde, sondern tatsächlich auch den sozusagen Befehlsgeber, die Hintergrundmacht, die verantwortliche Macht, wie man das in Russland ausdrückt, also Washington angreifen würden. Das heißt, es gibt keine Sicherheit mehr für die USA am anderen Ende des Atlantiks sozusagen. Und die Russen haben hier entscheidend nachgerüstet. Seit ein, zwei Jahren ist die Hyperschallwaffe mit neunfacher Schallgeschwindigkeit einsatzfähig und ist dann nicht mehr von den USA bekämpfbar. Und hier kann man leicht außerhalb jeglicher Interessensphären der USA 400 Kilometer auf See sozusagen U-Boote damit bestücken und kann dann innerhalb von 5 Minuten jedes Ziel in den USA erreichen. Die USA wären dann wehrlos. Das ist die Situation, die wir haben. Also können die USA Russland nicht mehr angreifen. Und jetzt versuchen sie es mit diesen Druckmethoden Europa zu trennen. Und im Prinzip ist das die Gefahr kalter Wohnungen. Nicht mal der Spiegel hat das geleugnet. Die können das auch nicht ausschließen, dass nunmehr in Deutschland die Wohnungen kalt bleiben, weil Deutschland sich ja auch gegen die Abnahme von Gas tatsächlich stellt. Nicht? Unsere Bundesnetzagentur hat die Prüfung des ganzen Verfahrens eingestellt, weil irgendwelche Rechtsschritte seitens Russland noch nicht erfolgt seien. Das ist auch eine reine Abwicklungsfrage. Und hier zu verzögern, ist vollkommen ungerechtfertigt. Die Russen sind extrem vertragstreu.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir besprechen heute die Sure 52, Sure Tur, zu Ende. Sie hat 49 Verse. Die Verse 41 bis 43 lauten:
Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, am yuridun kaydan, falladhina kafaruhumul makidun, am lahum ilahun ghayrullah.
Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, so dass sie, was sie nur möchten, von der verborgenen Tafel ablesen und aufschreiben? Oder wollen sie eine List anwenden, um die Wahrheit zu vernichten? Diejenigen, die ungläubig sind, sind es, die der List erliegen. Oder haben sie einen anderen Gott als Allah? Preis sei Gott! Hoch erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. In den Versen, die wir zuvor besprochen haben, befragt Gott die Gegner des Propheten des Islams über die Beweise und Grundlagen für die Verleumdungen, die sie gegen den Gesandten Gottes richten. Die obigen Verse enthalten weitere Fragen. Können die Gegner des Propheten den Anspruch erheben, in Verbindung mit der Welt des Verborgenen zu stehen und direkt Offenbarungen von Gott zu erhalten, so dass sie das Wort Gottes, welches der Prophet des Islams ihnen überbringt, nicht mehr bräuchten? Falls die Feinde des Propheten sich eine List ausdenken, um den Propheten Gottes zu töten, sollen sie wissen, dass sie dem Willen Gottes unterworfen sind und dass ihre Pläne zu ihrem Nachteil verlaufen werden. Wenn sie sich auf falsche Mächte stützen, die sie für Teilhaber Gottes halten, sollen sie wissen, dass diese sie nicht vor der Allmacht Gottes schützen und ihnen nicht helfen können. Es ist Folgendes zu sehen. Erstens, ein Weg, um Leute, die abgeirrt sind, zum Glauben einzuladen und ihnen den Weg zu weisen, besteht darin, ihnen Fragen zu stellen und sie durch Fragen wachzurütteln und zum Nachdenken zu bringen. Zweitens, mit Ausnahme der Propheten und der Statthalter Gottes kann keiner, der behauptet, mit dem Reich des Verborgenen in Kontakt zu stehen, diese Behauptung auf Wissen und Logik stützen. Vielmehr stimmt es nicht, was er sagt. Drittens, Gott unterstützt die Menschen, die glauben und ihrem Glauben treu bleiben, und wenn es erforderlich ist, vereitelt er die tückischen Pläne ihrer Feinde gegen sie. Wir sollten die Verse 44 bis 46 der Sure Tur betrachten.
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
Und wenn sie ein Stück vom Himmel herabfallen sehen, würden sie wieder nicht glauben und sagen, das ist eine aufgeschichtete Wolke. Lasse sie nur, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie vom Donnerschlag getroffen werden, dem Tag, da ihre List ihnen nichts nützen und ihnen keine Hilfe zuteil werden wird. Der Vers 44 verbildlicht, wie sehr die Leugner und Widersacher ihre Starrköpfigkeit auf die Spitze treiben. Sie würden, falls Gottes Strafe in Form von Gesteinsbrocken vom Himmel auf sie herabkämen, weiterhin leugnen und sagen, das ist doch nur eine geballte Wolke. Sie leugnen nicht nur die immateriellen Wahrheiten, sondern auch die materiellen spürbaren Tatsachen. Sie deuten das, was sie mit den eigenen Augen sehen, bewusst falsch, nur damit sie nicht Gott anerkennen. So kommt es, dass Gott im Anschluss daran zu seinem Propheten sagt, überlass sie sich selber. Sie schlafen nicht, so dass du sie wachrütteln könntest, sondern sie stellen sich schlafend. So viel du auch versuchst, sie aufzuwecken, sie werden nicht wachsam werden. Erst der Tod und die Vernichtung werden ihnen die Augen öffnen. Doch es wird ihnen dann nichts mehr nützen, dass sie die Wahrheit erkennen. Auch ihre listigen Pläne zur Vernichtung der Wahrheit und der Religion Gottes werden ihnen keinen Gewinn bringen und sie werden keinen Retter finden. Wir sollten folgende drei Punkte hervorheben. Erstens, Halsstarrigkeit blendet sogar das anatomische Auge des Menschen und erst recht macht sie das innere Auge blind für die immateriellen Wahrheiten, die mit dem Herzen gesehen und vom Herzen anerkannt werden müssen. Halsstarrigkeit verleitet überhaupt den Menschen zur falschen Deutung der Tatsachen. Zweitens, die Rechtleitung der Propheten ist für Menschen, die die Wahrheit kennen wollen und nicht für Leute, die sich mit ihrer Sturheit und ihrem Eigensinn der Wahrheit gegenüber verschließen. Drittens, die Gegner der Religion kalkulieren ihre Vernichtung nicht mit ein. Sie tun so, als ob sie ewig auf der Erde bleiben würden und denken, sie könnten ihre üblen Pläne und Verschwörungen erfolgreich durchführen. Aber das ist nicht der Fall. Wenn immer Gott will, wird er ihnen den Tod schicken und ihre Pläne werden zunichte werden. Die Sure 52, Sure Tur, schließt mit den Versen 47 bis 49. Sie beinhalten Folgendes.
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es eine Strafe außer dieser geben, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Sei standhaft gegenüber dem Befehl deines Herrn und seiner Ausführung. Gewiss, du bist ja vor unseren Augen, und lobpreise deinen Herrn, wenn du vom Schlaf aufstehst. Und preise ihn in der Nacht und am frühen Morgen beim Weichen der Sterne. Der Vers 47 der Sure 52 mahnt davor, dass die Bestrafung der Leugner nicht nur erst im Jenseits erfolgt, sondern dass sie auch mit Bestrafung im Diesseits und in der Zwischenwelt zu rechnen haben. Davon ahnen jedoch Leute, die nichts von der Offenbarung wissen wollen, nichts, und sie kommen gar nicht erst auf den Gedanken, sich zum Guten hin zu ändern und sich vor der Strafe Gottes zu retten. Am Ende dieser Sure und nachdem Gott auf die verschiedenen Verleumdungen und Verschwörungen der Feinde hingewiesen hat, gibt er dem Propheten folgende Worte ein. Bleib standhaft bei der Durchführung deiner Mission und Aufgabe. Wir zeigen dir den Weg und unterstützen dich. Wir sehen dich unentwegt und überlassen dich nicht dir selber. Bei allem stärke deine Moral und deine Seele. Bleib kontinuierlich mit Gott in Kontakt, preise ihn jeden Morgen und jeden Abend und in der Nacht. Dann wird Gott dir genügen und du wirst mit ihm, dem Ursprung aller Macht und Größe, verbunden sein. Nur noch vier letzte Merkpunkte zum Abschluss der Sure 52. Erstens, die Unrechttuenden ahnen nichts von dem üblen Resultat ihrer Taten im Diesseits und Jenseits, denn sonst würden sie nicht so handeln. Vielmehr würden sie davon ablassen, sich selber durch dieses schlechte Verhalten Unrecht anzutun. Zweitens, zur Bewahrung der Religion Gottes muss man den starrsinnigen Gegnern gegenüber standhaft und geduldig bleiben und die dabei auftretenden Problemen und Härten ertragen. Drittens, wenn der Mensch daran glaubt, dass Gott diejenigen, die sich für seine Sache anstrengen und für sie kämpfen, sieht und ihnen Beistand schickt, wird seine Geduld und Ausdauer wachsen und wird er nicht von seinen Bemühungen ablassen. Viertens, Das Bittgebet und die Preisung Gottes sowie das verbale Gott-Eingedenksein tragen enorm zur Stärkung von Seele und Geist des Menschen bei der Durchführung der göttlichen Gebote und Befehle bei.
Verehrte Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel »Die wichtigsten Ereignisse beim Kooperationsrat des Persischen Golfes im Jahr 2021. Im Jahr 2021 erlebte der Kooperationsrat des Persischen Golfes einen Abbau der internen Spannungen, die Fortsetzung der Normalisierung der Beziehungen zwischen einigen seiner Mitglieder mit dem israelischen Regime, Änderungen in der Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate sowie eine Veränderung bei der Lage Saudi-Arabiens im Vergleich zu den Vorjahren. Das Jahr 2021 begann mit einer Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, drei Mitglieder des Golfkooperationsrates und Ägypten zur Beendigung der Spannungen mit Katar. Das 41. Gipfeltreffen des Kooperationsrates des Persischen Golfes fand am 5. Januar 2021 in der Stadt Al-Ula in Saudi-Arabien statt. Der Hauptzweck des Treffens war, die Blockade gegen Katar aufzuheben und die Mitglieder des Rates zu versöhnen. Die Spannungen zwischen Katar und den vier Ländern Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain und Ägypten begannen am 5. Juni 2017. Ein wesentlicher Faktor dabei war die Unzufriedenheit mit der Außenpolitik Katars. Die vier arabischen Länder blockierten Katar, nachdem sie ihre Beziehungen zu ihm beendet hatten, und schlossen ihre Grenzen zu Doha. Sie stellten 13 Bedingungen für die Wiedereröffnung ihrer Grenzen zu Katar und die Wiederbelebung der Beziehungen zu dem Land, darunter die Änderung der Aktivitäten von Al Jazeera, den Abbruch der Verbindungen Katars zu Hamas und der Muslimbruderschaft sowie die Neubewertung seiner Beziehungen zur Islamischen Republik Iran. Die katarische Regierung lehnte die 13 Bedingungen jedoch ab, erklärte sie als im Widerspruch zur Souveränität und Unabhängigkeit Katars stehend und weigerte sich, sie zu akzeptieren. 3,5 Jahre später vereinbarte Saudi-Arabien mit Katar, seine Grenzen wieder zu öffnen und die Beziehungen wiederherzustellen, obwohl Katar keine dieser Bedingungen erfüllt hatte.
Der Höhepunkt des Al-Ula-Treffens war, dass Hamad bin Isa al-Khalifa, der König von Bahrain, und Mohammed bin Zayed, Kronprinz der Vereinigten Arabischen Emirate, nicht an dem Treffen teilnahmen, weil sie neben Ägypten mit den Bemühungen Saudi-Arabiens zur Entschärfung der Spannungen mit Katar unzufrieden waren. Sie waren erzürnt darüber, dass Riyad die Spannungen mit Katar abgebaut hat, ohne diese Länder zu konsultieren. Der 42. GCC-Gipfel fand am 14. Dezember 2021 in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, statt. Dies war das erste Treffen des Kooperationsrates des Persischen Golfes nach der Aussöhnung seiner Mitgliedstaaten mit Katar in Al-Ula, Saudi-Arabien. Die Staats- und Regierungschefs von Oman, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren jedoch auch bei diesem Treffen nicht anwesend. Da der Herrscher der Emirate seit Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten ist und Mohammed bin Zayed der de facto Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate ist, waren der König von Oman und der Emir von Kuwait die beiden Hauptanwesenden beim 42. Gipfeltreffen des Kooperationsrates. Diese Sichtweise sowie die Abwesenheit von zwei Spitzenmitgliedern bei diesem Treffen zeigen, dass der Kooperationsrat praktisch nicht für alle Mitglieder die gleichen Merkmale und Funktionen und für einige Mitglieder gewissermaßen seinen Status verloren hat. Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, hat sich sehr bemüht, die Position Saudi-Arabiens innerhalb dieses Rates und in der arabischen Welt im Beisein aller Staats- und Regierungschefs der GCC-Mitgliedstaaten zu zeigen und durch dieses Treffen auch seine eigene Bedeutung zu erhöhen, um den Thron übernehmen zu können. Aber die Atmosphäre auf dem Gipfel war für den jungen saudischen Kronprinzen nicht wie erwartet und auch nicht zufriedenstellend. Neben den Ereignissen innerhalb des Rates waren auch die Mitgliedstaaten dieser Organisation separat Zeuge wichtiger Entwicklungen. Zu diesen Entwicklungen gehörten unter anderem Änderungen in der Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate, eines der wichtigsten Länder, das sich im letzten Jahrzehnt gegen Syrien gerichtet hat, schickten ihren Außenminister Abdullah bin Zayed im vergangenen November nach Damaskus, um die Beziehungen vollständig wiederzubeleben. Der Besuch von bin Zayed in Damaskus war nicht überraschend. Da die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Botschaft in diesem Land im Dezember 2018 wieder eröffnet hatten und es diplomatische Treffen zwischen Amtsträgern der beiden Länder gab, von denen das Wichtigste das Treffen zwischen dem Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate Suhail al-Masrui und dem Ölminister Syriens Bassam Tomeh war. Unterdessen hat sich der syrische Präsident Bashar al-Assad im Jahr 2021 zweimal mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, getroffen. Die beiden Staats- und Regierungschefs sprachen erstmals im März 2021 telefonisch über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das vom Krieg heimgesuchte Syrien. Bashar al-Assad und Mohammed bin Zayed hatten dann im Oktober 2021 auch ein weiteres Telefongespräch. Darüber hinaus reiste der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, im November 2021 in die Türkei, um sich mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zu treffen. In den letzten Jahren gab es viele Spannungen in den Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Ankara, insbesondere wegen der Unterstützung der Türkei für die Muslimbruderschaft sowie ihre Unterstützung für Katar während der innerarabischen Spannungen mit Doha. Scheich Tarnun bin Zayed al-Nahyan, der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate, besuchte im Dezember 2021 auch Iran und traf sich mit Amtsträgern der Islamischen Republik, darunter mit Präsident Ebrahim Raisi. Während dieser Reise unterzeichneten beide Seiten eine Vereinbarung über Sicherheitskooperation. Nach diesem Besuch berichteten verschiedene zionistische Medien über die Besorgnisse des Regimes bezüglich der Annäherung der Vereinigten Arabischen Emirate an Iran. Nach diesen Entwicklungen reiste der Ministerpräsident des zionistischen Regimes Naftali Bennett am 13. Dezember nach Abu Dhabi, wo er vom Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Abdullah bin Zayed begrüßt wurde. Bennett traf sich am 14. Dezember auch mit Kronprinz Mohammed bin Zayed. Der Besuch Naftali Bennetts in den Emiraten war eine Fortsetzung der im September 2020 begonnenen Normalisierung der Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv. Diplomatische Treffen zwischen emiratischen und israelischen Amtsträgern nahmen nach dem berüchtigten Abraham-Abkommen zu. Zuvor hatte der israelische Außenminister Yair Lapid im vergangenen Juni die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Bennetts Besuch zu den Emiraten war der erste Besuch eines Ministerpräsidenten des Besatzerregimes in diesem Land. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Jahr 2021 versucht, ihre Spannungen schaffende Außenpolitik durch diplomatische Besuche zu verbessern und dadurch sowie auch durch wirtschaftliche Faktoren versucht, ihren Einfluss in der Region zu erhöhen. Und in gewisser Weise ist bei dieser Vereinigten Arabischen Emirate Außenpolitik auch eine Konkurrenz zu Saudi-Arabien zu spüren. Als wichtiges Mitglied des Kooperationsrates des Persischen Golfes im Jahr 2021 hat Saudi-Arabien im Vergleich zu den Vorjahren eine andere Situation erlebt. Einerseits geriet Saudi-Arabien weiter in den Sumpf des Jemenkrieges, andererseits hat es im Konkurrenzkampf auf regionaler Ebene gegenüber seinen Rivalen, allen voran Iran, verloren. Derweil verschaffte sich mit dem Amtsantritt von Joe Biden in den USA der Druck der Washingtoner Regierung auf Riad und insbesondere auf Kronprinz Mohammed bin Salman selbst aufgrund der groben Menschenrechtsverletzungen innerhalb und außerhalb des Landes, die er zu verantworten hat. US-Präsident Biden hat offiziell angekündigt, dass er sich nicht mit bin Salman treffen werde und dass nur der US-Verteidigungsminister mit Mohammed bin Salman als Verteidigungsminister Saudi-Arabiens zusammentreffen könne, was aber im Jahr 2021 nicht erfolgte. In diesem Rahmen führte Saudi-Arabien im Jahr 2021 neben den diplomatischen Bemühungen zur Minderung der Spannungen mit Katar auch mehrere Gesprächsrunden mit der Islamischen Republik Iran zur Wiederbelebung der Beziehungen, die jedoch erst Ende 2021 zu Ergebnissen führten. Mohammed bin Salman, der 2021 in kein westliches oder asiatisches Land gereist war, besuchte im Dezember 2021 für 5 Tage die 5 arabischen Länder Oman, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, alle Mitglieder des Kooperationsrates. Die Reisen fanden vor dem 42. GCC-Gipfel in Riad statt. Es ist wichtig anzumerken, dass der Besuch von bin Salman in die 5 arabischen Länder nach dem Besuch der emiratischen Amtsträger in Syrien und der Türkei und gleichzeitig mit dem Besuch von Tanun bin Zayed, dem nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate, in Teheran stattfand. Dies weist auf die regionale Rivalität zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hin. Diesbezüglich schrieb die Nachrichtenwebseite Al-Khalid al-Jadid in einem Bericht: Saudi-Arabien hat die Rolle über den Kooperationsrat des Persischen Golfes verloren und die Emirate sind jetzt sein Hauptkonkurrent bei der Regionalpolitik. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, der für die USA als vertrauenswürdiger Verbündeter gilt, beeinflusst nun die saudische Außenpolitik. Die Vereinigten Arabischen Emirate überzeugten Mohammed bin Salman zur Blockade von Katar im Jahr 2017 mit der Behauptung, dass Doha den Terrorismus unterstützt und sich in regionale Angelegenheiten einmischt. Die Saudis hoben die Blockade auf, nachdem Joe Biden die Präsidentschaftswahlen 2020 gewonnen hatte. Diese Blockade hatte keine Errungenschaften für Riad, sondern hatte im Gegenteil sogar weitreichende Folgen. Außerdem hat Saudi-Arabien 2015 die Anführung der Kriegskoalition gegen den Jemen übernommen, in der Hoffnung, den gestürzten jemenitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi zurück an die Macht zu bringen und die Ansarullah-Bewegung zu verdrängen. Doch 7 Jahre später erlitt Saudi-Arabien eine schwere Niederlage.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und die Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.